Liebe Freunde, heute erzähle ich euch die Geschichte vom Hauptmann Cornelius. Die könnt ihr nachlesen im Neuen Testament in der Apostelgeschichte im Kapitel Nummer 10. Diese Geschichte ist passiert kurz nachdem Jesus gestorben ist. Und zwar spielt sie in einer Stadt namens Caesarea. Das ist also die Stadt, wie schon der Name sagt, die nach dem Cäsar, nach dem Kaiser genannt worden ist. In dieser Stadt herrscht der Geist des Mannes, dem damals das ganze römische Weltreich untertan war, der sozusagen die Verkörperung des ganzen Staates gewesen ist und den die Menschen wie einen Gott, den sie direkt als Gott verehrt haben. Auf jedem Groschen, den der Bürger aus der Tasche zog, war das Bild des Kaisers aufgeprägt. Und auf jedem öffentlichen Platz, den der Bürger betrat, war ein Standbild des Kaisers aufgestellt. Man konnte sich drehen und wenden, wie man wollte. Überall stieß man auf den Kaiser. Eine andächtige Verneigung vor dem Standbild war selbstverständlich. Lobeshymnen auf den Diktator mussten möglichst laut mitgesungen werden. Bedingungsloser Gehorsam gegen den Kaiser war erste Bürgerpflicht. Alle Bürger waren auf den gleichen Glauben geschult und mussten den Kaiser als Gott verehren. Mit einem Wort, in Caesarea herrschte der Geist des Personenkultes. Und nun liegt mitten in dieser Stadt, in dem ein ganz anderer Geist weht. Das ist das Haus eines Soldaten aus der römischen Armee, des schon erwähnten Cornelius. Der ist ein Römer, also von Kindheit an schon im Glauben an den Kaiser erzogen. Der hat noch nie was anderes gehört, als dass sein Kaiser der Größte, der Beste ist, der größte Feldherr aller Zeiten, der gütigste aller Landesväter, der weiseste aller Staatslenker. Das hat der schon mit der Muttermilch eingesogen. Dann hat er alle Schulungen durchlaufen, dann hat er beim Kommiss Karriere gemacht und nun hat er es bis zum Hauptmann gebracht. In der Armee dieses Gottkaisers. Aber eins macht der Cornelius nicht mit, nämlich die Anbetung des Kaisers. Das hat der Cornelius begriffen, dass man einen Menschen, einen Diktator, einen Menschen nicht wie Gott anbeten kann, sondern dass sowas Gotteslästerung ist. Natürlich ist der Cornelius da nicht von selber drauf gekommen. Das war ja aufgrund seines ganzen Bildungsganges gar nicht möglich. Aber in Caesarea lebte noch eine kleine Gruppe von Menschen, die auch nicht mitmachten bei der Anbetung des Kaisers. Das waren die Juden. Und mit diesen frommen Juden war der Cornelius in Kontakt gekommen. Es war ja seine Aufgabe, die Juden zu überwachen. Und während er die bespitzelt hat, da hat er mal gehört, dass die Juden an den Gott beten, der im ersten Gebot gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und als er das gehört hatte, da hat er mit dem Personenkult Schluss gemacht. Er blieb, was er gewesen war, ein treuer Soldat seines Kaisers. Aber er betete den nicht mehr als Gott an, sondern er betete nun zu dem wahren, lebendigen Gott. Ob einer wirklich an Gott glaubt, das zeigt sich nämlich daran, ob er betet. Für wen Gott bloß ein Diskussionsgegenstand ist, der betet nicht. Sondern beten, das tun nur Menschen, die in Gott ihren Vater erkannt haben. Und wer in Gott seinen Vater erkannt hat, der erkennt auch sehr bald in den Menschen seine Brüder. So ist das dem Cornelius gegangen. Der merkte auf einmal, dass er nicht mehr alleine auf der Welt ist, sondern dass es um ihn herum viele Menschen gibt. Menschen, die in Not sind, die eine Hilfe brauchen, die seine Hilfe brauchten. Und da hat der Cornelius angefangen, sein Geld für die Armen auszugeben. Denn Beten alleine tut's nicht. Da muss ja immer noch die Tat des Glaubens dazukommen. So einer war also der Cornelius. Nicht so ein frommer Humanist, so ein mitten christlichen Blümchen im Knopfloch, so ein geistvoller Schwätzer. Sondern das war einer, der Gott als lebendige Macht erfahren hatte und nun Gott unbedingten Gehorsam leistete. So einer war der Cornelius. Und so einer könnten wir alle sein, so einer sollten wir alle sein. Jeder von uns könnte Gott als eine lebendige Macht erfahren. Zum Beispiel ist in unserem letzten Gottesdienst einer hier drin gewesen. Der hat das erlebt. Vielleicht sind das viele gewesen, das weiß ich nicht. Aber von dem einen, da weiß ich das. Der hatte eine Schuld. Und der hat diese Schuld bekannt. Und der hat es erfahren, dass Jesus die Macht hat, einem Menschen seine Schuld wegzunehmen. Dass Jesus die Chance gibt, dass einer ein neues Leben anfangen kann. Das hat der erlebt. Und wenn heute jemand unter euch ist, der unter einer Schuld leidet und der ein schlechtes Gewissen hat und der einen Menschen braucht, bei dem er sich mal aussprechen kann, der jemanden sucht, mit dem er beten kann, der soll nachher kommen und sich an einen von uns Pfarrern wenden oder mit rüberkommen ins Pfarrhaus. Da findet ihr genug Leute, die euch helfen, die mit euch reden, die bereit sind, mit euch zu beten. Aber nur wieder zurück zu unserer Geschichte. Das heißt, die Geschichte geht ja jetzt erstmal richtig los. Eines Tages bekommt der Cornelius von Gott einen Befehl. Und der Befehl lautet: Schick einen Boten nach Joppe, das ist irgend so ein unbekanntes Nest, zu einem gewissen Gerber, kennt auch kein Mensch, und bei dem wohnt ein gewisser Simon Petrus, und der soll herkommen. Der Cornelius hat den Namen Petrus noch nie gehört, kennt den gar nicht. Er hat nur den Befehl Gottes, und den führt er aus. Und der Petrus in Joppe, der hat den Namen Cornelius noch nie gehört, kennt den gar nicht. Er hat nur den Befehl, folge den Boten zu diesem Cornelius. Und er gehorcht. Was er bei dem soll, das weiß er selber auch nicht. Inzwischen hat der Cornelius alles schön vorbereitet. Ein bisschen Brause gekauft und Brezeln und so, wie wir das machen, wenn Gäste kommen. Seine Verwandten eingeladen, seine Freunde eingeladen. Und jetzt sitzen die alle da, so wie wir im Kino, bevor der Vorhang losgeht, gespannt, was oder wer da nun kommt. Das muss eine ziemlich ulkige Situation gewesen sein. Man kann sich ja denken, dass die Freunde eines Offiziers aus der Armee nicht irgendwer sind, sondern das sind Leute aus besseren Kreisen. Ich nehme an, das waren höhere Staatsbeamte und Industrielle, Fabrikanten und sowas. Alles so eine feine Pinkel, die beim Trinken aus der Kaffeekasse einen kleinen Finger abspreizen. Jedenfalls Leute, die mit Menschen wie Fischern und Gerbern normalerweise keinen gesellschaftlichen Umgang pflegen. Und in diese erlauchte Gesellschaft feiner Damen und Herren, da tritt nun der Petrus rein. Petrus, von dem wir vorhin schon das Lied gehört haben, ein Fischer, Mann ohne Kinderstube, ohne Schulbildung, ohne Beziehung zur römischen Kultur, Vertreter der Arbeiterklasse, schwielige Hände, Thunfischparfüm, und in seinem Gefolge hat er gleich noch eine ganze Herde von ähnlichen Typen mitgebracht. Was da in Hauptmann Cornelius seiner Wohnstube zusammentrifft, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und wenn die vornehmen Herrschaften der High Society auf der Straße diese Gruppe jüdischer Proletarier getroffen hätten, da hätten die vermutlich jeder um den anderen einen großen Bogen gemacht. Aber weil Gott selber diese Menschen durch seinen Geist zusammengeführt hat, aus verschiedenen Rassen, aus verschiedenen Klassen, aus verschiedenen Völkern, aus verschiedenen Berufen und Bildungsstufen. Aus diesem Grunde sitzen die alle friedlich unter einem Dach zusammen. Erst gucken sie sich mal so ein bisschen an. Am neugierigsten ist der Petrus selber. Und der sagt dann auch als erster: Also Leute, nun mal raus mit der Sprache, was ist hier los? Wozu habt ihr mich gerufen? Was soll ich hier? Und da erzählt nun der Cornelius von dem Befehl, den er bekommen hat, und dass er ihn ausgeführt hat, und sagt am Schluss seiner Begrüßungsrede: Und jetzt sitzen wir alle hier vor Gott, um zu hören, was du uns von Gott zu sagen hast. Und jetzt gucken alle den Petrus an. Jetzt muss der nun reden. Und er weiß auch sofort, was er zu tun hat. Der hat keine feierliche Ansprache zu halten. Der hat auch keine religiösen Bedürfnisse zu befriedigen. Der hat keine geistvollen Reden zu schwingen, sondern der hat als Zeuge von Jesus schlicht und einfach von Jesus zu berichten. Und deshalb legt er jetzt los und erzählt den feinen Damen und Herren, frisch von der Leber weg, von seinem Freund Jesus. Was er gemacht hat, was er gesagt hat, wie er den armen und den kranken Menschen geholfen hat, dass man ihn gekreuzigt hat, dass der auferstanden ist und dass er nebst den Kollegen, die hier bei ihm sitzen, mit diesem Auferstandenen gegessen und getrunken hat. Und am Schluss seiner Predigt, da sagt er: Und Jesus hat uns befohlen, zu predigen dem Volk und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten eingesetzt ist. So, damit war es nun also raus. Mitten im Lager des römischen Diktators, dessen eigene Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten und der Herr über das Leben seiner Untertanen war, mitten in diesem Lager behauptet ein jüdischer kleiner Fischer, dass Jesus der Herr ist über die Lebendigen und über die Toten. Dass Jesus von Gott zum Richter eingesetzt ist und dass alle Menschen, die an ihn glauben, von ihrer Sünde frei werden können. Noch während der Petrus redet, da passiert nun was ganz Merkwürdiges. Noch während der redet, da fangen die anderen, die da zuhören, auch mit an zu reden. Das geht eine richtige Unruhe durch das Zimmer. Die ganze Sache explodiert sozusagen. Und derjenige, der das Ganze zum Kochen bringt, dieser Unruhestifter, das ist, so heißt es hier im Neuen Testament, der Heilige Geist. Ich weiß nicht, was ihr euch bisher unter dem Heiligen Geist vorgestellt habt. Vielleicht überhaupt nichts. Der Heilige Geist ist eine Macht, die Menschen verändert. Der ist eine Kraft. Eine Kraft, die Menschen zusammenbringt, die Menschen in Bewegung bringt. Und dass diese Menschen in dem Zimmer vom Cornelius von dieser Kraft ergriffen sind, das merkt man daran, dass die alle anfangen, den Namen von Jesus auszurufen. Und nur wer den Heiligen Geist bekommen hat, kann an Jesus Christus glauben. Die sind zum Glauben gekommen. Das war nicht das Verdienst des Petrus. Die Predigt, die der gehalten hat, die war ziemlich langweilig und dogmatisch. Also wenn heute ein Student der Theologie so eine Predigt einreichen würde, bekäme er vielleicht eine Viere drauf. Ziemlich öde das Ganze gewesen. Und trotzdem werden die Menschen gepackt, verwandelt, im Innersten umgekrempelt. Und die gleichen Leute, die eben noch gottlose Parolen geprägt haben, die singen auf einmal das Loblied auf Jesus. Und mitten im Lager einer gottlosen Weltanschauung unter Ungläubigen und Heiden, da entsteht im Anschluss an die Durchschnittspredigt eines ungebildeten Fischers eine Gemeinde. Sowas bringt eben bloß der Heilige Geist fertig. Der bringt das fertig, dass aus Intellektuellen und aus Proletariern, aus Schwarzen und Weißen, aus Langhaarigen und Kurzhaarigen, aus Alten und Jungen eine Gemeinde wird. Eine Gemeinschaft, die Kirche. Da spielt für den Heiligen Geist überhaupt keine Rolle, wo ihr herkommt, ob ihr aus einer Villa stammt oder aus der Mietskaserne. Das interessiert den Heiligen Geist überhaupt nicht, ob ihr erzogen seid als Atheisten oder ob ihr einen Konfirmationsschein besitzt. Der Heilige Geist fragt nicht danach, ob ihr Kirchengegner oder Freunde der Kirche seid. Er kann euch alle zum Glauben führen. Er allein. Ich kann das nicht. Ich kann mir hier den Mund fusselig reden und werde keinen von euch überzeugen, wenn das der Heilige Geist nicht macht. Ich bin nur sein Werkzeug. Aber ich kann euch sagen, dass der Heilige Geist bereits angefangen hat, an euren Seelen zu arbeiten. Schon alleine die Tatsache, dass ihr hier seid, ist ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist die Hand auf euch gelegt hat. Aber der Heilige Geist will nicht nur, dass ihr hierher kommt, sondern dass ihr hier zum Glauben an Jesus kommt. Dass ihr hier frei werdet von euren Sünden. Und es soll jetzt keiner kommen und sagen, er wüsste nicht, was Sünde wäre oder er hätte keine Sünde. Ihr wisst das ganz genau, dass das nicht in Ordnung ist, wenn ihr kreuz und quer durcheinander pennt. Und wenn ihr eure Lehrer oder eure Eltern belügt oder eure Freunde. Und wenn ihr sauft, wenn ihr drauf loslebt, als ob es euren Nächsten und Notleidenden nicht gäbe, das wisst ihr ganz genau. Und wenn ihr noch nicht gewusst haben solltet, dass so ein Leben Sünde ist, dann habt ihr das jetzt von mir gehört. Und ich möchte noch eins dazu sagen, jedes Leben, das ohne Gott geführt wird, das heißt, dass im Widerspruch zu Gott steht, das ist ein Leben voll Sünde. Und ich sage euch noch was, Gott möchte nicht, dass ihr so verkehrt lebt. Sondern Gott möchte euch allen eure Schuld vergeben. Und das heißt, er möchte euch die Kraft geben, dass ihr mit euren Sünden fertig werdet. Mit anderen Worten, er möchte euch den Heiligen Geist schenken. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben könnte. Es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben wird. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist nichts anderes als der Unglaube. Und deshalb möchte ich euch warnen, dass ihr die Frage des Glaubens nicht so auf die leichte Schulter nehmt, als ob das ziemlich schnuppegal wäre. Im Gegenteil, das ist die wichtigste Frage eures Lebens. Und wenn ihr nicht an Jesus glaubt, dann habt ihr den Sinn eures Lebens verfehlt. Dann habt ihr das größte Glück eures Lebens verfehlt. Und obendrein noch das ewige Leben. Denn euer Leben, das wird am jüngsten Tage danach bemessen werden, ob ihr an Jesus Christus geglaubt habt oder nicht. Und ich möchte euch deshalb einladen, dass ihr euch dem Heiligen Geist öffnet. Ich möchte euch auffordern, dass ihr euch entscheidet für ein Leben mit Jesus. Und keiner von euch darf sagen, das ist nichts für mich. Oder das kann ich nicht. Oder ich kann nicht glauben. Kein Mensch ist vom Glauben ausgeschlossen. Sowas gibt's gar nicht. Und wenn einer das Gefühl hat, er könne nicht an Jesus glauben, dann liegt das immer daran, dass der an einem bestimmten Punkt Jesus nicht gehorsam sein will. Aber dass ein Mensch nicht glauben kann, sowas gibt's überhaupt nicht. Und auch diejenigen von euch, die vielleicht den Namen Jesus noch nie gehört haben und die als Atheisten erzogen worden sind, die können zum Glauben an Jesus Christus kommen. Da ist es gar nicht nötig, dass ich jetzt noch lange weiter rede. Es ist nur nötig, dass ihr euch dem Heiligen Geist nicht länger versperrt. Und dass ihr jetzt sagt, ja, Herr Jesus, ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Wenn der Heilige Geist es fertiggebracht hat, diesen im Personenkult befangenen Cornelius durch die Predigt eines Fischers zum Glauben zu bringen, dann kann er auch heute Menschen in dieser Kirche durch meine Ansprache zum Glauben bringen. Denn daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Der Einzige, dessen Urteil über unser Leben maßgebend ist, das ist Jesus Christus, der von Gott eingesetzt worden ist als der Richter über Lebendige und Tote. Das war's, was ich euch heute sagen wollte. Und alles andere, das überlasse ich jetzt dem Heiligen Geist. Wir wollen beten.
Jesus, wir danken dir, dass keiner hier sitzt, der allein und mit Schuld durchs Leben laufen muss. Du weißt aber, wie viele Barrikaden vor ihr Herz schieben, damit du nicht hinein kannst. Räum das jetzt beiseite und schaff dir in jedem Leben Platz. Gib, dass viele jetzt hier sind, die das ergreifen, dass du ein Leben ganz neu machst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.